Zu unserer Serie hat eine Künstlerin, Friederike Kirchner, Bilder gemalt. Zu uns sehr vertrauten Texten, ich erinnere an die erste Schöpfungserzählung, da haben wir etwas kennengelernt, wofür sie ganz charakteristisch steht. Sie hat tatsächlich gewagt, Gott künstlerisch anzudeuten, mit einem himmlischen Gesicht. Das Besondere an diesem Gesicht ist, dass die Augen, ja, angedeutet sind. Auch auf dem Bild zum heutigen Text finden wir dieses Gesicht. Wir werden also auf jeden Fall Gott, Yahweh, der Gott, der für uns ist, auch in diesem Bibeltext entdecken. Ja, aber was werden wir noch entdecken in diesem Text? Um sich ein wenig zu sortieren an dem Bild, ja, es sind Menschenpaare, Personenpaare zu entdecken, aber das Wichtigste für mich, um überhaupt mich ein bisschen zu sortieren, das sind die Wolken. Haben Sie die Wolken entdeckt? Die Wolken sind nicht oben, wo es blau ist und dunkel, sondern die Wolken sind ziemlich unten, in der unteren Ebene, leicht über dem grünen Rasen. Und das Irritierende ist, dass die Wolken, na, ich sag mal, Knie und Hüft hoch sind. Knie und Hüft hoch. Warum? Was sind das für Menschen? Was meinen Sie? Riesen. Ja, das ist schon gut. Es geht tatsächlich heute um Riesen. Und wer den Text sich schon mal angeguckt hat, der wird auch ein anderes Wort entdeckt haben. Das Wort Gottessöhne oder Engel. Und dann auch Helden. Und die Helden, das sind die mit den großen Namen, auch hier wieder angedeutet mit großen Personen. Und es sind immer Paare gemalt, was darauf hinweist, dass diese Personen etwas miteinander haben. Und das finden wir auch in diesem Text. Was wir von dem heute zu halten haben, wissen wir aber noch nicht. Aber das Bild ist schon mal ganz schön, oder? Ja gut, die ganzen Bilder würde ich mir nicht so richtig aufhängen, aber es sind zumindest Bilder, die Texte versuchen verständlich zu machen. Verständlicher als dieses Bild ist dann vielleicht doch Gottes Wort. Hören wir auf die Lesung aus den Psalmen.
Ich lese Psalm 8. Herr unser Gott, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde. Deine Hoheit reicht höher als der Himmel. Aus dem Lobpreis der Schwachen und Hilflosen baust du eine Mauer, an der deine Widersacher und Feinde zu Fall kommen. Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und all die Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe und alles, was du ihm anvertraust. Die Schafe, Ziegen und Rinder, die Wildtiere in Feld und Wald, die Vögel in der Luft und die Fische im Wasser, die kleinen und großen, alles, was die Meere durchzieht. Herr unser Gott, groß ist dein Ruhm auf der ganzen Erde.
Die befreiende Zuwendung unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die die Heilige Geistkraft mit sich und mit uns untereinander schenkt, sei mit euch allen. Amen. Ja, der Bibeltext ist sehr kurz, es sind 4 Verse. Und ich betrete tatsächlich echtes Neuland. Ich habe noch nie eine Predigt über diesen Text gehört. Aber der Text, der ist mir nicht unbekannt. Ich verbinde ihn mit dem Stichwort Engelehen. Hat das jemand von euch schon mal gehört, dieses Wort Engelehen? Also ganz wenige. Also ja, dann ist das doch so ein Insiderwort. Ich glaube, ich habe es von Hans-Dieter Becker gehört, einem Alttestamentler. Das Wort ist rätselhaft, ich will es auch jetzt gar nicht erklären, sondern ich möchte mit uns den Bibeltext lesen. Genesis 6, Vers 1 und 2. Als die Menschheit begann, sich auf dem Antlitz der Erde zu vermehren und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Menschentöchter gut, schön waren. Und sie nahmen sich zu Frauen alle, die sie sich auswählten. Ja, wir werden diesen Text miteinander durchschreiten und mal schauen, was wir entdecken. Die Menschheit begann sich auszubreiten. Vielleicht fragen sich da die Ersten unter uns, ob das denn so eine glückliche Übersetzung ist. Menschheit, habe ich ja noch nie in der Bibel gelesen. Ja, man könnte natürlich auch übersetzen, die Menschen begannen sich auf der Erde auszubreiten. Wichtig ist an dieser Stelle, da steht auch das uns vertraute Wort Adam, Ha-Adam. Aber das übersetzt hier niemand mit dem Eigennamen Adam, wie auch an den bisherigen Stellen nicht. Denn das Wort Ha-Adam ist ein sogenannter Gattungsbegriff. Damit werden alle Menschen gemeint. Und deswegen ist die Übersetzung, die Menschheit begann sich auf dem Antlitz der Erde auszubreiten oder zu vermehren, glaube ich, die richtige. Ja, und dann ist von Gottessöhnen die Rede. Also das sind wahrscheinlich dann doch himmlische Wesen. Sie gehören irgendwie zu dem himmlischen Hofstaat Gottes. Und wenn wir bei diesem Bild himmlischen Hofstaat sind, dann liegt der Gedanke an Engel recht nahe. Aber andere Ausleger weisen auch darauf hin, dass mit dem Wort Gottes Söhne auch schon mal Menschen bezeichnet werden. Es könnten also auch besondere Männer gemeint sein. Ich glaube, dass dieses Begriffspaar Gottes Söhne und Menschentöchter ganz bewusst gewählt ist. Darum wird es irgendwie gehen. Und zwischen beiden scheint es auch zu knistern. Denn die Menschentöchter sind gut, gut gebaut. Also schön. Und sie werden zu Ehefrauen genommen. Sich eine Frau nehmen. Das ist tatsächlich so eine feierliche Formulierung für die Ehe. Und ganz wichtig an dieser Stelle wird der Text einfach erzählerisch. Uns wird das beschrieben. Es wird nicht gewertet, weder gut noch schlecht bis jetzt, sondern einfach erzählt. Wir nehmen die nächste Folie und lesen weiter. Und da bin ich ein bisschen überrascht, dass da auf einmal aus dem Nichts quasi, dem blauen Himmel, Yahweh sich zu Wort meldet. Er spricht: Meine Geistkraft soll nicht auf Dauer im Menschen bleiben, sind sie doch Fleisch, vergänglich. Seine Lebenszeit soll nicht mehr als 120 Jahre sein. Und um sich ein wenig besser zu orientieren, lesen wir auch gleich den nächsten Vers nochmal damit. In jener Zeit, jetzt redet nicht mehr Gott, sondern der Erzähler wieder, in jener Zeit waren die Riesen auf der Erde. Und danach auch noch, als die Gottessöhne sich mit den Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren hatten. Das sind die Helden der Vorzeit, die Männer mit berühmten Namen. Also es wird jetzt im Text doch immer deutlicher, die sogenannten Gottessöhne, die haben sich mit den Menschentöchtern eingelassen und sie haben Kinder gezeugt. Und zu der Zeit und auch noch danach ist dann auf einmal von Riesen die Rede. Und das klingt so, als hätten die Gottessöhne mit den Frauen Riesen gezeugt. Und dann ist von den Helden die Rede. Das sind die Nachkommen der Gottessöhne, die Helden der Vorzeit, die mit dem großen Namen. Ja, und spätestens da denke ich, so ganz ehrlich, irgendwie zunächst an Herkules. Also das ist in meiner Kindheit, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich habe von unserer Verwandtschaft aus der DDR so ein Sagenbuch gekriegt und da stand die Story von dem mit drin. Griechische Mythen. Und die habe ich gefressen. Es waren Heldensagen. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass unser biblischer Text auch irgendwie, der Erzähler, irgendwie von diesen Mythen was mitgekriegt hat, diesen griechischen Sagen. Ähnliche Vorstellungen finden wir auch in einem jüdischen Buch, dem Buch Erster Henoch oder der äthiopische Henoch. Das ist kein biblisches Buch. Aber ich lese einige Verse aus diesem Buch einmal vor, weil diese Verse uns noch ein wenig mehr Licht geben. Wir können uns etwas besser orientieren. Da heißt es: Als sich die Menschenkinder vermehrten, wurden ihnen damals schöne und liebliche Töchter geboren. Als die Engel, die Himmelssöhne, sie erblickten, gelüstete es sie nach ihnen und sie sprachen zueinander: Wir wollen uns Frauen aus den Menschenkindern wählen und uns Kinder erzeugen. Dann begannen sie, zu ihnen zu gehen und sich an ihnen zu verunreinigen. Ich springe ein wenig im Text. Und sie lehrten sie Zaubermittel, Beschwörungen. Sie wurden nun schwanger und gebaren Riesen, die 3000 Ellen groß waren. Diese verzehrten alle Vorräte der anderen Menschen. Als aber die Leute ihnen nichts mehr geben konnten, wandten sich die Riesen gegen diese und fraßen sie auf. Ja. Und zu Gabriel sprach der Herr: Zieh gegen die Bastarde, die Verworfenen und die Hurenkinder los. Und vertilg sie, tilg alle Gewalttat von der Erde weg. Ich habe Ihnen diesen nicht-biblischen Text einmal zugemutet. Er ist sehr verbreitet, sehr bekannt gewesen, auch in der Urchristenheit. Und Ich stelle fest, inhaltlich klingt das schon so ein bisschen in die Richtung, nicht? Die scheinen beide über das gleiche Thema zu schreiben. Aber der biblische Text in 1. Mose 6 klingt doch völlig anders. Eine ganz andere Qualität. Aber mir fällt auf, wenn wir die Gottessöhne schon immer mit Engel verstanden haben, dann kann das an diesem Text liegen. Dieser Text macht zumindest deutlich, dass das weit verbreitet war. Und dass es diese Vorstellungen gab, dass Engel mit Menschentöchtern verkehren. Und der biblische Text spricht nicht so wertend, aber lässt doch durchblicken, dass das nicht so ganz in Ordnung ist. In diese Richtung geht auch ein Text aus dem Neuen Testament. Im Buch Judas hat nur ein Kapitel. Im 6. Vers heißt es: Denkt an die Engel, die ihren eigenen Wohnsitz verließen. Sie hielten sich nicht an die Grenzen ihres Herrschaftsbereiches. Ah, klingt auch sowas. Diese Vorstellung, dass die eben nicht im Himmel geblieben sind, sondern sich auf den Weg gemacht haben zur Erde. Ich bin froh, dass der biblische Text in 1. Mose 6 sehr viel zurückhaltender ist. Aber die Frage bleibt natürlich, was soll das heute? Was will dieser Text uns heute sagen? In den Schöpfungserzählungen habe ich entdeckt, dass meine Mitwelt, die Schöpfung, mein Lebenshaus ist. Jetzt breitet sich die Menschheit aus. Sie bewohnt die Erde, zieht in die Schöpfung ein, wie in ein Haus. Unser Lebenshaus, unser Lebensraum, der ist geordnet. Alles hat seinen Platz. Aber der Mensch war zu allen Zeiten davon fasziniert, dass es noch mehr gibt als die Schulweisheit, das Jenseitige, das Verborgene. Und anscheinend sind wir auch sehr faszinierend für die, die das Jenseits bevölkern, Engelwelten. Ja, und da liegt der Gedanke nahe, dass auch himmlische Wesen sich für hübsche Frauen interessieren könnten. Die Menschen glauben bis heute eher an Engel als an Jesus. Und unsere Heldengestalten, die faszinieren uns zu allen Zeiten. Ich glaube, dass diese vier Verse, die wir gelesen haben, diese Vorstellungen zwar aufgreifen von den Gottessöhnen, den Engeln, den Riesen, den Helden, aber das ist nicht das Zentrum des Textes, das Herzstück. Das Eigentliche findet sich im Begriffspaar von Fleisch und Geist. Und mit diesem Begriffspaar geht es um unsere Lebenszeit. Zeit, sich noch einmal mit der direkten Rede von Gott zu beschäftigen. Das ist die nächste Folie und wir springen noch mal in den Vers 3. Mein Leben verdanke ich Gott. Er ist mein Schöpfer. Und Gott ist Geist. Jahweh hat mich angehaucht. Sein Atem lässt mich atmen. Aber ich als Mensch, ich bin nicht Geist, ich bin Fleisch. Ja, sein Atem lässt mich atmen, aber ich bin Fleisch. In den Schöpfungserzählungen haben wir andere Vorstellungen auch gehört. Wir sind Erdlinge, Staub. An dieser Stelle ist vom Fleisch die Rede und ich finde das ein bisschen sympathischer. Es klingt ein wenig lebendiger als Staublinge. Und Fleisch meint hier nicht, was später bei Paulus, das Wort fleischlich meint, etwas Wiedergöttliches. Nein, das ist hier nicht gemeint. Hier ist das Wort Fleisch einfach ein Bildwort für Geschöpf. Gott ist Geist, er ist unvergänglich, er ist ewig, er ist ungeschaffen und wir, die Menschen, wir sind Fleisch, geschaffen, sterblich, begrenzt. Und das gilt für alle Menschen, denn dieser Text ist Urgeschichte. Er möchte etwas über alle Menschen sagen, was Grundlegendes. Für alle Menschen gilt, dass der Körper das Lebenshaus ist. Du hast nicht einen Körper, sondern du bist Körper. Wir sind atmendes, lebendiges Fleisch. Und irgendwann geht uns die Puste aus, der Lebensatem, und dann sterben wir. Gut, mir geht manchmal auch schon die Puste aus, wenn ich Lasse und Alina in Leichlingen mit dem Fahrrad besuche. Dann kann ich nämlich runter an die Wupper schön fahren. Es geht die Opladener Straße runter, bergab, fantastisches Gefühl. Ja, aber dann geht's auf der anderen Seite von der Wupper hoch nach Leichlingen. Das ist sehr hoch. Da komme ich regelmäßig außer Puste. Gut, ich fühle mich nicht so, als würde ich sterben. Aber ich merke deutlich, ich bin untrainiertes, schwaches, altes Fleisch. Ja, jawohl. Ja, also, wenn uns die Puste ausgeht, dann ist das ein Hinweis darauf, dass wir darauf zusteuern, dass wir irgendwann unseren letzten Atemzug machen. Und dann kehrt unser Lebensgeist, unser Lebensatem zurück zu Gott. Und unser Lebenshaus, unser Körper kehrt zurück zur Erde. Wir werden wieder Staub. Warum erzählt uns Gott das in dieser Urgeschichte? Weil es alle Menschen zu allen Zeiten betrifft. Das wissen wir auch. Aber die Frage ist, ob du damit vertraut bist. Gehört das wirklich zu deiner Lebensgrundlage? Oder verdrängen wir diese Grundlage? Du, es braucht keine besonderen Katastrophen, damit wir sterben. Das ist das Selbstverständlichste, das Normalste von der Welt. Urgeschichte betrifft alle. Uns allen geht die Puste aus. Uns wird der Atem genommen. Das ist Teil der geschöpflichen Hausordnung. Und ich glaube, dass wir Menschen uns damit sehr, sehr schwer tun. Ja, wir sind sterblich, schon klar, aber doch erst gegen Ende, oder? Von wegen. Von Anfang an. Urgeschichte. Oft werde ich gefragt, wenn jemand gestorben ist, ja, woran ist die Person denn gestorben? Wenn man das erklären kann, dann scheint es einfacher für uns, den Tod anzunehmen. Ach, an Krebs. Ja, das ist klar. An Krebs kann man sterben. Und so ist dann der Gedanke, ich habe keinen Krebs. Deshalb ist der Tod ganz, 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 ganz weit weg. Von wegen. Wir sterben, seitdem wir auf der Erde sind. Wir nähern uns mit jedem Atemzug dem letzten Atemzug. Ja, aber dann ist hier in diesem Vers ja auch von den 120 Jahren die Rede. Nun, das sind keine Jahre, die man tatsächlich zu erreichen hat. In den 120 Jahren stecken 3 mal 40. Die Zahl 3 ist die Zahl der Einheit. Aller guten Dinge sind 3. Und die Zahl 40 steht für eine ideale Zeitspanne oder überhaupt für eine Zeitspanne. Also im Höchstfall haben wir 3 gute Zeiten, egal wie viele Jahre wir im Einzelnen zählen können. Und ich weiß, dass ich schon mittendrin bin in meiner 3. guten Zeit. Andere Bibeltexte sprechen von 70 und 80 Jahren in den Psalmen. Die sind uns geläufiger. Aber auch das ist ja kein garantiertes Alter. Die Zahlen wollen uns zeigen, dass unsere Lebenszeit zählbar ist. Und sie ist zählbar, weil sie endlich ist. Auch schon viel früher, sehr, sehr viel früher. Und deswegen spricht dieser Text, Gottes Wort, über unsere Grenzen. Wir Menschen möchten unsere Grenzen erweitern. Das ist entwicklungspsychologisch auch ganz, ganz wichtig. Kinder, Jugendliche, Pubertierende, die wollen das Leben erobern. Man muss seine Grenzen erweitern. Und irgendwann muss man auch mal an die Grenzen kommen, und im Sport gehen manche auch über die Grenzen. Und das sind Redewendungen, die deutlich machen, wir machen uns vertraut mit unseren Grenzen. Und wir wollen unsere Grenzen auch manchmal überwinden. Ja. Deswegen gefallen uns Legenden nicht nur in der Jugendzeit so gut. Hollywood-Filme leben bis heute davon, von den Heldengeschichten, den Übermenschen, den Giganten. Davon träumen wir, damit unterhalten wir uns. Und Gott kommentiert unsere Unterhaltungsgewohnheiten, unsere Träume. Versöhne dich mit deinen Grenzen, mit deinen Begrenzungen. Wir unterhalten uns über alles, was unsere Gesundheit fördert. Und das ist auch richtig und gut. Aber mit diesem urgeschichtlichen Text lädt Gott uns ein, dass wir uns mal über unsere Endlichkeit unterhalten. Nicht am Toten- und Ewigkeitssonntag, sondern mitten im Leben, im Frühling. Können wir uns darauf einlassen? Gottes Atem lässt dich atmen. Davon spricht diese Erzählung. Sein Lebensodem ist deine Antriebsenergie. Geben wir diesem Lebensgeist Raum in unserem Leben. Leben wir mit seinem Rückenwind. Gerade weil unsere Jahre zählbar sind. Denn es geht nicht um die Länge deines Lebens, die Quantität. Nein, es geht um die Qualität. Und das Ziel deines begrenzten Lebens. Lasst uns beten. Schöpfer, du bist der Schöpfer meiner Stunden und meiner Jahre. Du hast mir meine Zeit gegeben. Sie liegt hinter mir und sie liegt vor mir. Sie war mein und wird mein, und ich habe sie von dir. Ich danke dir für jeden Schlag der Uhr und für jeden Morgen, den ich lebe. Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu geben. Ich bitte dich aber um viel Gelassenheit, jede Stunde zu füllen. Ich bitte dich, dass ich ein wenig dieser Zeit freihalten darf von Pflicht und Sorge. Ein wenig für die Stille, ein wenig für das Spiel, ein wenig für Freunde, ein wenig für die Menschen am Rande meines Lebens. Ich bitte dich um Sorgfalt, dass ich meine Zeit nicht töte, nicht vertreibe, nicht verderbe. Jede Stunde ist ein Beet. Ich möchte es bearbeiten und Liebe hineinsäen. Gedanken und Gespräche, damit Frucht wächst. Segne du meinen Tag. Amen.